Sag mal, Georgia, was hältst du eigentlich vom Kacken zur Arbeitszeit? Mal ganz nebenbei gefragt.
Ja, ich glaube, da hat schon wieder jemand eine Kackpause, ne?
Ja, ich glaube auch. Vielleicht wäre das ein Exkurs wert.
Ja, das häuft sich.
Das häuft sich, ja, ich verstehe. Wenn wir tatsächlich mal eine Episode über das Kacken zur Arbeitszeit machen, dann darf Mike gar nicht dabei sein.
Muss ihm verboten werden.
Ja.
Muss er uns mitnehmen.
Ja, genau.
Das ist meine erste Pause in dieser ganzen Zeit und ihr dürft gerne weitermachen. Ich dachte, ihr habt noch ein paar Punkte. Das wird auf jeden Fall rausgeschnitten.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Und damit sind wir live. Willkommen zum Podcast Folge Nummer 2. Bonjour, bonsoir.
Hallo.
Hallo. Ich winke in die Kamera.
Vorstellungsrunde entfällt heute. Wer das nicht gehört hat, der kann sich die erste Folge antun. Ist ganz witzig. Ja, also, worum geht es heute, wenn wir uns nicht vorstellen oder irgendwelche Ziele und Motivationen erörtern wollen? Wir dachten uns, wir kacken einmal auf den Tisch. Wir nehmen Nestlé. Ich werde sie weiterhin nur noch benennen als Nestle. Nestlé ist mir zu doof.
Die Gelehrten sind sich nicht einig, ob das so ausgesprochen wird. Ich habe mich da heute extra informiert, um nicht irgendwie die ganze Zeit es falsch auszusprechen, aber es gibt wohl keine eindeutige Aussprache, obwohl da so ein Akzent drauf ist.
In der Theorie würde der Akzent die Betonung erhöhen, also mehr Betonung auf dem E, aber ich finde so ein hartes, kurzes Nestle, das sagt schon genau unsere Emotionen dabei aus.
Schön zackig und so.
Also wir sind vollkommen biased. Nestle ist nicht so gut.
Na, nun greifen wir nichts vorweg, ne? Vielleicht finde ich das ganz wunderbar, was die machen.
Also warum sagen so viele Leute, Nestle ist böse und abtrünnig und der gemeine Feind als Großkonzern? Dabei tun sie sich doch so schwer und versuchen alles nachhaltig und menschenfreundlich zu machen. Und Naturschutz und Artenvielfalt schützen. Zumindest so die Aussage von Nestle.
Ja, wenn die das sagen, wird das wahrscheinlich schon stimmen.
Ich vertraue jedem Großkonzern.
Ja, aber irgendwie, diese fiesen Menschen, die solche Konzerne kritisch hinterfragen, die haben da wohl die ein oder andere Sache in der Vergangenheit schon gefunden, die vielleicht nicht ganz so geil ist. Und das ist aber keine so neue Erscheinung, sondern das geht ja schon so um die 50 Jahre zurück, also mindestens. Denn Nestle ist ja von dem einen oder anderen Skandelchen durchaus verfolgt gewesen. Und das Erste, was man da im Allgemeinen so findet an richtig krassem Zeug, das kommt halt aus den frühen 70ern.
Es waren die 60er.
Die 60er sogar?
Ja. In den 60ern haben sie das gemacht, in den 70ern kam diese Broschüre, falls du die meinst. In den 60ern war Nestle sehr groß in Afrika, wollte sich den Markt erschließen und dachte sich halt, ja, wir verkaufen das, was wir gerade am besten können, nämlich Babymilchpulver zum Stillen. Ist an sich auch eine tolle Idee, aber das Zeug hat abhängig gemacht. Und zwar so abhängig, dass die Babys halt ohne das Zeug gar nicht mehr gestillt werden konnten. Und wenn man sich das dann nicht mehr leisten konnte, dann sind die Kinder halt gestorben, weil sie konnten nicht gestillt werden. Das Genialste daran war natürlich, dass Nestle das nicht einfach so, um den neuen Markt zu erschließen, gemacht hat, sondern sie haben als Krankenschwestern verkleidete Verkäuferinnen hingeschickt, die die initiale Dosis quasi beworben hat und gratis verschenkt hat. Das heißt, erstmal schöne Abhängigkeit erzeugen, gratis, und dann die Frauen alleine lassen.
Und dann diese Gratisprobe, dieses Pack, dieses Starter-Pack, was sie bekommen haben, hat genau so lange ausgereicht, dass die Mutter nicht mehr laktiert, das heißt keine Muttermilch mehr produziert hat. Und sobald das eintritt, gibt es kein Zurück, außer du kriegst ein neues Kind, offensichtlich. Aber so lange kann das Baby natürlich nicht warten und viele Babys, die dann auf Fläschchenmilch umgestiegen sind, hatten auch keine Lust mehr auf normale Muttermilch, was ich nicht verstehen kann, weil das wahrscheinlich viel besser schmeckt, aber ja.
Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Babymilch getrunken?
Ja.
Ich habe die einmal, es war eine absolute Faulheitsreaktion. Ich habe sie mir gekauft, dachte mir, ja gut, dann musst du halt nicht schleppen, diese ganzen Milchkartons. Und gottverdammt ist dieses vanillesüße Zeug so da drin.
Ach, Babymilch. Ich habe gerade an Muttermilch gedacht.
Nein, das...
Schön Muttermilch, schönes Glas, so im Erwachsenenalter oder im jugendlichen Alter natürlich.
Die Krankenhäuser abgeklappert. Ja, meine Frau hat keine Milch mehr, ich brauche unbedingt eine Notration.
Ich habe so einen Durst.
Das habe ich aus Versehen einmal getan.
Ja, ich auch. Da war ich aber noch sehr, sehr klein. Es hat sich trotzdem so ein bisschen eingebrannt. Es war sehr widerlich.
Ich war, glaube ich, so, das war kurz vor der Ausbildung, 19, 20.
Okay.
Es war im Kühlschrank. Ich konnte nichts dafür.
Ja, ich habe auch meist, also häufig Gläser Muttermilch im Kühlschrank, aber da denke ich ja vorher dran, bevor ich ansetze.
Es ist auch nichts Schlimmes daran, Muttermilch zu trinken. Ich finde die sogar leckerer als Babymilch, die man halt anrühren kann.
Ja, die ist halt wirklich pervers.
Aber die ist halt auch mega gehaltvoll. Sollte man vielleicht nicht in jeden Kaffee kippen.
Ich wollte mir damit Cornflakes machen. Also schön süße Cornflakes mit süßer Vanillemilch. Richtig schön dick.
Schön auf die Schokokrossis.
Und es gibt Leute, die essen Cornflakes mit Wasser.
Oder mit Saft.
Oder mit Bier.
Mit Bier kenne ich noch nicht.
Nö, ich auch nicht, aber irgendwer wird das schon gemacht haben. Ja, aber Nestle, ne?
Und Babys.
Und Babys. Also im Detail habe ich von dieser Nestle tötet Kinder, darf man das sagen? Oder ist das gerichtlich
seit den 70ern? Ja, doch, du darfst das zitieren, weil es war ja tatsächlich so. Das war der Titel des Flyers.
Um das klarzustellen, das von Tobias war gerade ein Zitat.
Genau, ich zitiere nur. Ich bin nicht der Meinung, dass Nestle Kinder tötet. aber ja, ich habe mir das im Detail heute tatsächlich erst, beziehungsweise natürlich nicht heute auf den letzten Drücker, sondern im Laufe der Woche in den Vorbereitungen auf diese Episode mal im Detail durchgelesen. Und das ist ja schon Klischee, Evil, was sie da veranstaltet haben, insbesondere mit diesen Krankenschwestern. Also es ist ja schon kaum zu glauben.
Mhm. Wollt ihr mehr Details?
Gerne. Wenn du noch was hast. Ich finde das eigentlich schon evil genug, also...
Ja, das wurde halt hauptsächlich in Mosambik und Co. verkauft und die Krux an der Sache ist, die Milchpackungen für Mosambik waren in Englisch beschriftet, mit Anweisungen, wie man das benutzt und Co. Jetzt spricht da natürlich keiner Englisch, denn die Landessprache ist Portugiesisch. Aber auch das nur für die Reichen und Gebildeten, denn alle anderen sprechen nur ihre Dialekte. Das heißt, keiner von den Frauen, die das bekommen hat, selbst wenn sie es sich leisten konnten, wussten, wie man es wirklich zubereitet. Die kannten nur das fertige Zeug. Dabei hat man ihnen geholfen und sobald sie es zu Hause selber hatten, sofern sie es sich leisten konnten, wussten sie nicht, was sie tun. Stark verdünnt, unglaublich viel gestreckt, sodass du statt einem Kind drei ernähren kannst und deswegen dann Mangelernährung und Co. Giftiges Wasser, weil sie nicht wussten, dass sie es abkochen müssen oder teilweise nicht mal die Utensilien hatten, um Wasser abzukochen. Ja, nicht so geil für die Babys.
Es ist ja auch nochmal extra bösartig, also korrigiert mich, aber Mosambik ist ja jetzt auch eher ein Land, was dem Hunger so ein bisschen anheimgefallen ist in Ostafrika. Das ist ja immer ein Problem. Also das macht diese ganze Sache ja noch schlimmer. Es ist wirklich krass.
Ja, und vor allen Dingen muss man dazu wissen, Muttermilch kann auch in der Produktion gestört werden, wenn du stark unter Druck, unter Stress gesetzt wird, weil das auch was Mentales an Komponente hast. Und wenn du den Müttern immer wieder einflößt, du musst die Milch haben, diese Dosenmilch, sonst ist das nicht richtig. Und das, was du stillst, dadurch, dass du selber dich nicht richtig ernähren kannst, dann geht dein Kind zugrunde. Die haben die so sehr unter Druck gesetzt, die Mütter konnten gar keine Milch mehr geben. Das ist schon heftig, was sie da für eine Psychomasche aufgedreht haben.
Und gab es da Konsequenzen für Nestlé, dass sie sich sowas erlaubt haben?
Eine Broschüre?
Ja, aber das, gut, das hat vielleicht die Allgemeinheit ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, aber es gab wahrscheinlich keine großen Prozesse oder irgendwelche Urteile, nehme ich einfach mal an. Ich weiß, dass es gegen die Broschüre geklagt wurde und Nestlé dort auch gewonnen hat, aber...
Nicht ganz. Also Nestlé hat es gab verschiedenste Anklagepunkte gegen die Broschüre. Nestlé hat in genau einem Punkt gewonnen davon. Und der war, der Titel Nestlé tötet Babys ist zu reißerisch, den darf man nicht verwenden. Alle anderen Punkte, der gesamte Inhalt der Broschüre, alles andere war unangefochten richtig und das darf man bis heute sagen. Ich weiß allerdings nicht, ob es quasi eine Gegenklage oder ähnliches gab, weil, naja, wie willst du sowas verurteilen? Das ist ja ein großes Verbrechen, aber sie haben ja nicht aktiv Babys getötet, das war ja passiv. Und damals die Gesetzgebung, weiß ich nicht, ob die so drauf war, dass man da wirklich hätte gegen vorgehen können.
Nein, das Problem war, dass sie auch gegen keine Gesetze in Mosambik verstoßen haben. Deswegen konnte man sie deswegen nicht belangen, rechtlich.
Ich würde behaupten, heute wäre das nicht mehr unbedingt drin. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, was das wäre. Ich bin kein Jurist, aber irgendwie arglistige Täuschung. Ich könnte mich stundenlang über dieses Verkleiden als Krankenschwester aufregen. Das muss doch irgendwie gerichtliche Konsequenzen haben können, weil es einfach so absurd und also so krass ist.
Du musst dort, wo du das Verbrechen verübst, muss es ein Gesetz dagegen geben.
Ja, ja, schon klar.
Also wenn es kein Gesetz dagegen gibt, sich als Krankenschwester zu verkleidern und Milchprodukte zu verkaufen, dann darfst du das. Mich würde ja am meisten interessieren, was diese Suchterzeugung verursacht hat. Also damals war es ja wahrscheinlich auch noch üblich, das müsste so halbwegs die Zeit gewesen sein, wo man auch gerne mal irgendwie Kokain oder so in eine Cola gemischt hat.
Ja, schon allein, wenn es ein bisschen Zucker, ein bisschen süßer ist, dann hast du die kleinen Kinder schon angefixt.
Ja, das stimmt.
Vielleicht sollten wir es Nestlé aber auch zugutehalten, dass sie eben nur Zucker und sowas verwendet haben und dann nicht direkt Heroin in die Babymilch gemacht haben.
Naja, das wissen wir ja nicht.
Das stimmt.
Apropos Heroin und Babymilch.
Jetzt wird's interessant.
In Kolumbien ist Nestlé wegen seinem weißen Pulver aufgefallen. Es war nur Babymilch, es war nicht wirklich Kokain. Aber sie haben abgelaufene Babymilch genommen, nach Kolumbien eingeschippert, umetikettiert und ausgegeben als neu und vor Ort produziert.
Wow. Ja, das ist ja noch schlimmer als der Gammelfleischskandal.
Ich find's auch also, krass, ne? Also, das sind ja alles schon, wenn ich nur bei der Babymilch bleibe, könnte man meinen, okay, die sind damals 1970 in dem Dreh rum auf die Fresse geflogen mit dem Scheiß. Aber 2008 war ja das Babymilch-Spektakel in China mit Melamin.
Ja. Nochmal?
Mhm. Das waren, glaube ich, circa 300.000 Babys, die ins Krankenhaus mussten. Ja, mit Melamin wird nämlich gerne ein höherer Proteingehalt gefaked. Dummerweise brauchen Babys dieses Protein und vertragen nicht dieses beschissene Melamin. War vielleicht keine so gute Entscheidung. Und danach hat Nestlé versucht, das wieder gerade zu rücken, hat auch Leute aus dem Team aus, ich glaube, USA oder Europa rübergeschickt nach China, die dann nach Richtigkeit und Ordnung gucken sollten. Ich glaube, 2019 war die letzte Testung von, ich weiß nicht wem, ich glaube Taiwan, die chinesischen Produkte getestet hat und dann gesagt hat, nee, da ist immer noch was drin, wir verbieten die Produkte auch weiterhin.
Oh, das heißt, der Gesetzgeber ist da tatsächlich mal eingeschritten?
Zumindest in Taiwan. Ich meine, es war Taiwan.
Respekt.
Ja. Mit den Kindern hat es Nestlé im Allgemeinen so, ne? Also gut, sie töten sie vielleicht nicht, aber ist ja nicht das einzige Mal, dass Nestlé im Umgang mit Kindern so in die kritischen Medien, diese bösartigen, gekommen ist.
Was?
Ja, es ist kaum zu glauben. Aber Nestlé stellt ja nicht nur Babynahrung her, sondern unter anderem auch Kakao. Und da sind sie auch in Afrika relativ aktiv gewesen, in der Elfenbeinküste und in Ghana hauptsächlich, und haben dort dann auch Kinder eingespannt. Denn die Kakaoplantagen, insbesondere in der Elfenbeinküste, werden zu einem ordentlichen Teil von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren bewirtschaftet. Und das sind dann auch Sachen, die gegen die örtlichen Gesetze verstoßen. Eigentlich. Da macht nur keiner was gegen. Und es ist ja nicht nur Kinderarbeit, die dort veranstaltet wird, sondern es werden teilweise sogar Kinder aus anderen Ländern verschleppt. Man könnte sogar sagen versklavt. Die werden dahin geschippert, zum Beispiel aus Mali oder Burkina Faso, und dürfen dann bis zu 14 Stunden täglich auf den Kakaoplantagen arbeiten. Da kann sich Nestle dann so ein bisschen rausreden, und ich bin mir sicher, dass sie das auch reichlich getan haben, denn Nestle selbst betreibt diese Plantagen nicht, sondern die lokalen Produzenten liefern das natürlich nur an Nestle über ein gewisses Netz, was jetzt auch nicht so transparent ist, ne, diese ganzen Lieferketten. Deswegen kann sich Nestle darauf zurückziehen, dass sie jetzt nicht direkt dagegen vorgehen können. Natürlich ist die Kritik völlig zu Recht trotzdem auf Nestle zurückgefallen, und sie haben dann in diesem Fall auch reagiert und haben Besserung gelobt. Sie haben versprochen, dass sie dort in den betroffenen Gebieten für die Bildung sorgen wollen, also sie wollten Schulen bauen. Ist nicht so viel draus geworden, da gab es ein paar investigative Journalisten, die sich das angeguckt haben, da werden nicht wirklich Schulen gebaut. Ebenso war es das Ziel von Nestle vor, ich glaube so vor 13 Jahren, also Anfang der 2010er Jahre war das ein großes Thema. Da haben sie groß versprochen, dass sie jetzt für die Transparenz der Lieferketten sorgen wollen, dass eben diese Kakaoproduktion bis zum Produzenten zurückverfolgt werden kann, damit man eben auch gegen diese Kinderarbeit vorgehen kann. Das wurde dann auch überprüft ein paar Jahre später. Die aktuellsten Informationen, die ich jetzt gefunden habe, sind von 2019. Und da waren sie so weit, dass sie noch unter 50% der eingekauften Menge an Kakao bis zum Produzenten nachverfolgen konnten. Das heißt, mindestens die Hälfte des Kakaos, der von Nestle dort eingekauft wird von den Plantagen, der kommt potenziell noch von Plantagen, auf denen Kinder schwere und gefährliche Arbeit verrichten.
Dazu muss man sagen, ist das jetzt die Plantage der Eltern? Ist das vollkommen in Ordnung, dass ein Kind da 6 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag, ich glaube, ich habe gelesen, 45 Kilo Säcke schleppt? Ganz ehrlich, ich hätte das mit 8 nicht geschafft. Meine Achtung. Aber das ist dann natürlich keine Kinderarbeit mehr, weil die helfen ja nur den Eltern.
Ich denke, auch in den Ländern wird es so eine gewisse Regelung geben, wie bei uns, dass man sich auch als junger Erwachsener, Jugendlicher sich was dazu verdienen kann. Aber wenn Tobias schon sagt, 12 bis 14 Stunden, nein.
Ja, es geht natürlich auch um die Art der Arbeit, ne? Wie Georgia sagte, schwere Säcke werden geschleppt. Es werden dort Macheten auf den Plantagen verwendet. Das ist eigentlich komplett geächtet, dass das Minderjährige machen. Ist ja auch irgendwo gefährlich. Es wird zum Teil mit Chemikalien gearbeitet. Das sind alles Sachen, die, also wenn Kinder schon arbeiten müssen, was ja an sich schon ein bisschen fragwürdig ist, dann sind das keine Arbeiten, die auch nur ansatzweise für Kinder geeignet sind. Also auch in der Elfenbeinküste oder in Ghana nicht.
Ja, ich erinnere mich sogar noch an einen Werbespot aus den 2010ern, war das, glaube ich, mit George Clooney, wo er auch richtig schön auf solchen Plantagen war. Und dort hat man auch Kinder gesehen.
Hat man?
Ja.
Ich habe da nicht drauf geachtet.
Die waren im Hintergrund und er hat so ein bisschen den Acker gepflügt. Naja, sie haben halt zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet und das waren Kaffeeplantagen. Weil war ja Nescafé und so weiter, alles klar. Also man hat wohl keinen Hehl drum gemacht, ne? Also an sich gegen so ein bisschen Kinder arbeiten und helfen ist ja nichts einzuwenden, insbesondere in strukturschwachen Regionen. Weil du hilfst teilweise den Familien auch dadurch. Aber halt nicht in der Form. Also sie haben sich, glaube ich, auch als Entwicklungshelfer dargestellt damals, soweit ich weiß, weil sie halt da diese Arbeit erlaubt haben.
Aber genau dieses Argument bringt Nestle tatsächlich selber auch vor. Die da sagen, ja, aber die sind halt arm und wenn die Kinder halt mithelfen, bekommen die Familien ja mehr Geld und deswegen ist das ja gut, was wir machen.
Ja, genau das ist der Punkt, auf den ich auch hinaus will. Also es ist helfen ist okay, aber ich weiß nicht, also 8 Stunden halte ich schon für zu viel und 14 Stunden erst recht.
Und das 6 Tage die Woche.
Ja.
Das Ding ist halt, dass du dieses Argument, dass die Familien ja mehr Geld verdienen, wenn die Kinder mithelfen, das ist ja völliger Quatsch. Also das kannst du ja theoretisch auch in Industrieländern anbringen. Der Unterschied ist einfach, dass der Lohn völlig unzureichend ist, den die Kakaobauern beispielsweise sonst bekommen, dort in Westafrika beispielsweise. Wenn sie die ordentlich,
ja, auf jeden Fall.
Sie die ordentlich bezahlen würden, dann wäre da ja kein Bedarf, auch noch die Kinder mit einzuspannen.
Ja, im Schnitt macht so ein Kind circa 8 Euro am Tag. Nee, 8 Dollar war es, das ist sogar ein bisschen weniger als 8 Euro.
Also dieses Gehaltsgefälle kennt man ja, aber es ist halt bei Kindern auf jeden Fall noch was ganz anderes. Und dass du das System nicht sofort umstürzen kannst, das weiß man ja. Also man kann es groß verändern, ja, aber dann müssen wir uns auch auf sehr große Einschränkungen gefasst machen und dann gibt es hier Aufstände.
Fun Fact zu dem Babynahrungszeug. Auch heutzutage richten sich die Inhalte der Babymilch nicht nach ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern reinweg nach profitablen Abwürfen.
Ja, das ist nichts, was mich überrascht.
Nö, aber man sollte auch jetzt keine Nestle Babymilch benutzen und sagen, ja, alles tutti. Lieber eine andere Firma.
Ich habe in dem Bereich noch nie etwas Gutes von einer Firma gehört. Also soweit ich weiß, sind auch die ganzen Hip-Baby-Preise und so weiter vollkommen überzuckert. Aber ja, kriegst sie, solange sie jung sind.
Naja, gut ist natürlich immer selber machen, aber wenn du keine Milch machen kannst, dann ist das schwierig.
Ja, oder nur ergänzend, ne? Das reicht ja dann auch schon.
Mag sein, aber es gibt halt auch Mütter, die können halt nicht stillen.
Ja.
Die sind dann auf tatsächlich wenigstens einigermaßen gute Produkte angewiesen. Es gibt andere, die sind okay.
Alternativ macht man es wie kurz nach dem Mittelalter und dann braucht man halt wirklich Angestellte dafür.
Eine Amme oder eine Ziege?
Okay, Ziege, ja. Das kam mir jetzt nicht in den Sinn, aber ja, eine Amme. Es gibt ja eine sehr schöne Straße in einer Stadt, deren Namen ich vergessen habe. Da rührt der Name nämlich genau daher. Die Straße heißt Tittentastergang. Da ist man dann früher hingegangen und hat für potenzielle Ammen quasi wirklich ertastet,
ja,
ob die tauglich sind für das eigene Kind.
Mhm.
Und ob das stimmt oder ob Mike sich das gerade ausgedacht hat, das erfahren wir in der nächsten Episode. Also Nestle muss man ja zugutehalten, dass es nicht alles ist, was sie machen, ne, so Kinderarbeit verursachen oder gesundheitsschädliche Produkte in armen Regionen auf den Markt bringen, sondern sie zerstören ja auch die Umwelt. Da kann man direkt bei dem Beispiel bleiben, bei den Kakaoplantagen in Westafrika, betrifft aber auch Regionen in Südostasien oder in Südamerika. Da werden ja auch reichlich Wälder beseitigt. Da gibt es so perspektivische Schätzungen, dass zum Beispiel in Westafrika aufgrund des der Abholzung der Wälder bis 2030 einfach mal gar kein Wald mehr existiert.
Ja.
Und
die wollen den ganzen Wald abholzen in 7 Jahren.
Naja, die sind schon dabei, also.
Ja, das umfasst leider auch Schutzgebiete. Und viele Schutzgebiete in Westafrika haben bereits jetzt 90% ihrer Waldgebiete eingebüßt. Und ich mir denke, es sind Schutzgebiete. Warum zum Henker? Warum dürfen die das?
Genau, da werden ganze Nationalparks beseitigt. Lebensräume, ja, in Westafrika wird es hauptsächlich von Elefanten sein, nehme ich mal an. Und Ähnliches wird halt weltweit veranstaltet. In Südostasien, da ist es dann nicht wegen Kakao, sondern eher wegen Palmöl. Also dort werden Ölpalmenplantagen aufgebaut. Auch da darf dann der Regenwald den Plantagen weichen. Und dadurch werden dort zum Beispiel Lebensräume von Orang-Utans beseitigt.
Schimpansen, die uns näher stehen, sind auch dabei.
Genau. Und auch hier wieder, ähnlich wie bei dem Beispiel mit der Kinderarbeit, ist das natürlich nicht Nestle selbst. Also da sind nicht Leute mit einer Nestle-Uniform, die angestellt sind im Hauptquartier in der Schweiz, die da mit der Axt beigehen und die Bäume wegholzen. Das sind natürlich auch wieder undurchsichtige Lieferketten von ja, lokalen Plantagenbetreibern, die ihre Plantagen eben aufbauen und dafür für die Abholzung des Waldes sorgen. Und irgendwann am Ende der Kette steht dann Nestle, die die Produkte aufkaufen und weiterverarbeiten.
Wie sieht so eine Nestle-Uniform aus? Ist das so gelb-rot und auf der Brust steht dann Maggi?
Nee, dann wäre es eine Maggi-Uniform.
Also ich habe gerade mal recherchiert, es gibt überraschenderweise wohl keinen Nestle-Fanshop oder so, wo man sich mal so eine Uniform bestellen könnte. Aber ja, es gibt hier so Bilder aus Nestle-Offices und Fabriken. Es sind relativ unspektakuläre Kittel und Polo-Shirts, wo dann eben das Nestle-Logo drauf ist. Aber ungefähr sowas habe ich mir auch vorgestellt.
Ich stelle mir gerade vor, wie jemand mit einem Nestle-Fanshirt durch einen urlinken Ökodistrikt in der Stadt läuft.
Da kannst du hier raus, kannst du auch hier à la Game of Thrones. Shame, shame.
Ja.
Das wäre eine Mutprobe oder ein Wetteinsatz.
5-Euro-Wette.
Nee, ich glaube, da braucht man mehr.
Unter einer Mille nicht.
Die Sache, für die Nestle in den letzten Jahren nach meiner Auffassung am meisten in der Kritik stand, ist ja dann allerdings eher die Geschichte mit dem Wasser, also die Ausbeutung des Grundwassers im Prinzip, was ja auch so eine Worldwide Operation von Nestle ist. Das passiert ja auch auf diversen Kontinenten.
Und der arme, missverstandene CEO des Konzerns. Wie kann man seine Aussagen so aus dem Kontext reißen?
Hast du da Zitate, die du aus dem Kontext reißen könntest?
Warte, das habe ich doch garantiert hier irgendwo. Also wortwörtlich hat er natürlich gesagt, es ist kein Menschenrecht.
Ja, Ähnliches habe ich auch gefunden, dass Nestle vor dem World Water Council, also dem Weltwasserrat, der jetzt keine politische Macht hat oder so, das ist halt eine politische Denkfabrik, aber dort haben sie Lobbyarbeit betrieben, um eben genau das durchzusetzen. Also dass der World Water Council als so, ja schon meinungsgebende Instanz, könnte man so sagen, ohne eigene Macht, ne, aber schon nicht ganz unwichtig, dass der eben die Versorgung mit Trinkwasser nicht mehr als Menschenrecht bezeichnet, sondern als Bedürfnis. Was ja impliziert, dass es jetzt nicht ganz so schlimm ist, wenn das nicht erfüllt wird.
Aber hier habe ich mal einen längeren Auszug, was er gesagt hat. Ich finde, der widerspricht sich auch sehr oft, weil er halt einerseits sagt, es ist ein Recht, und dann sagt er, es ist kein Recht und vielleicht nur ein Bedürfnis. Also, ich lese mal vor, es ist ein wirklich längerer Absatz. Wasser ist also das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Menschen sollten sie einfach ein Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Die andere sagt, Wasser ist ein Lebensmittel und so wie jedes andere Lebensmittel sollte es einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass uns allen bewusst ist, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht man, dass man mehr spezifisch für den Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, also so hat er das gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Herr Brabeck-Letmate?
Klingt erstmal richtig.
Naja, das ist ja auch eine Maxime, nach der Nestle letztlich gehandelt hat. Das haben sie ja gemacht, beispielsweise in Nigeria. Dort haben sie dann den Wert dieses Lebensmittels bestimmt und andere Wege gefunden, um die Bevölkerung, die sich das nicht leisten kann, daran teilzuhaben. Das Blöde ist natürlich, dass die Bevölkerung sich die Pumpen beispielsweise, die Nestle dann aufgebaut hat, um die lokale Bevölkerung mit Wasser zu versorgen, mit dem Wasser, was dort eigentlich im Grundwasser ist, was sie halt dort ausgebeutet haben, das ist denen dann leider auch zu teuer gewesen. Da habe ich die Information gefunden, dass es dort teurer als Kraftstoff, also als Benzin war. Ich weiß nicht, ob dann die Meinung von Nestle wäre, dass die Leute ja auch Benzin trinken könnten, wenn sie sich kein Wasser leisten können. Wer weiß. Und zudem wurde das Ganze dort über weite Entfernung zu diesen Pumpen transportiert, über wahrscheinlich durchaus auch baufällige Leitungen und kam dann auch kontaminiert daraus.
Fun Fact zu Leitungen und Wasser und Co. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. War es Vittel? Ich glaube, es war tatsächlich Vittel, wo das war. Da wollte man auch über lange Leitungen und über Nachbarorte Wasser ranpumpen, weil das eigene Grundwasser ja absinkt. Wurde dann alles auch abgenickt und Co. von Leuten aus der Stadt und der Regierung. Und dann stellte sich heraus, dass eventuell die Dame, die da sehr viel Wort Macht hatte, mit einem Manager von Nestle verheiratet ist. Eventuell waren die nicht ganz unparteiisch. Danach wurde das ganze Projekt über den Haufen geworfen und es gibt keine Pipelines für Wasser. Und Dwarf Rampage fragt, warum stehen denn nie die Länder oder Volksvertreter, die es zulassen, dass Nestle Wasser aus dem Land pumpen, im Fokus? Mhm. Ja, ist schwierig. Teilweise sind das Diktatoren. Die lassen sich nicht so viel sagen.
Das lässt sich auch relativ einfach erklären. Denn es gibt kein Recht auf sauberes Wasser oder einen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es gibt eine UN-Resolution, die sagt, es ist Menschenrecht, dass man Zugang zum sauberen Trinkwasser hat. Das große Problem, Resolutionen sind nicht bindend. Was heißt, jeder Staat kann das für sich entscheiden, ob er sagt, das ist ein Menschenrecht oder ob er sagt, Nestle gibt mir Geld. Ich könnte die Lizenz an diesem Grundwasser verkaufen.
Teilweise ist das auch, man hat das mit Wasser, das liegt ja schon sehr weit zurück, dass sie sich die Rechte dafür gesichert haben. Man hat damals aber nur nach Land geschaut und hat dann gesagt, naja, wenn du da halt buddelst und Wasser findest, dann darfst du natürlich auch Wasser abzapfen, weil es ja dein Land. Man hat nicht betrachtet, dass vielleicht Wasser eine eigene Ressource ist, die man selber nochmal beschränken und bestimmen sollte. Man hat einfach nur gesagt, ja, also wer halt Wasser findet, der hat halt Wasser auf seinem Land. Na, dummerweise teilen sich das alle.
Ja, und gerade in Afrika sind sehr häufig geologische Prozesse in Gang, dass das Grundwasser sich an gewissen Stellen sammelt. Da gibt's dann so Steinschichten, die sehr hügelig geformt sind, wo du dann wirklich das bisschen, was da an Wasser irgendwo noch ist, das sammelt sich in einem gewissen Bereich. Und dieses Wasser ist halt nicht unendlich.
Verwerfungen, Kontinentaldrift.
Ja. Und wenn du jetzt quasi in der Mitte dieser kleinen Verwerfung, die sind in der Regel so wirklich geformt wie so eine kleine Schüssel. Wenn du genau in der Mitte quasi eine Lizenz hast, um vielleicht Trinkwasser abzuzapfen, dann kannst du da Trinkwasser abzapfen. Alle anderen um dich herum, die wesentlich mehr Land vielleicht besitzen, kriegen aber gar keins mehr ab, weil du bist an der untersten Stelle und kriegst quasi alles vom Wasser.
Und hast tiefer gebohrt.
Ja, weil du mehr Geld hast.
Das ist ja auch das Witzige. Ich weiß gar nicht, wo das war, aber da haben sie zwei Brunnen gebohrt. Die gehen relativ tief und haben da entsprechend viel von dem Wasser abschöpfen können, wo andere nicht drankommen. Dann wurde ihnen vorgeworfen, dass das wohl an ihren Brunnen liegt. Und dann haben sie gesagt, nein, das kann nicht sein, weil in unserer Umgebung gibt es ja noch, ich glaube, 840.000 andere Brunnen. Das muss an denen liegen. Ich mir auch dachte, ja, was ist das denn bitte für eine Aussage? Denn keiner sagt mir, wie tief gehen denn die anderen Brunnen? Vielleicht gehen die nur 3 Meter tief und ihr habt aber die 100 Meter tiefe Bohrung gemacht. Dann haben die anderen überhaupt nichts davon, dass sie einen Brunnen haben. Und selbst wenn sie so tief kommen, vielleicht nehmen die nicht so viel Wasser raus.
Ich finde es aber tatsächlich eine berechtigte Frage, warum die Volksvertreter nichts dazu tun, denn es ist ja, oder nichts dagegen tun, denn es ist ja jetzt kein Problem, was sich nur, in Anführungsstrichen, nur auf Entwicklungsländer ausstreckt. Du hast schon Vittel genannt, das kommt ja aus Frankreich. So, da sollte man meinen, in der EU, da gibt es irgendwelche Gesetze, Regularien etc., die was dagegen tun. Also hier zieht natürlich auch wieder das Argument, dass Nestle in den Fällen sehr viele Arbeitsplätze schafft und vielleicht will man das auch nicht so, dass so ein großes Unternehmen, so ein Konzern aus der eigenen Region abwandert und plötzlich tausende Menschen arbeitslos sind. Aber der Schaden, den das Ganze verursacht, der ist ja nicht zu leugnen.
Definitiv.
Ja, definitiv. Aber es ist halt wieder Rechtsprechung in dem Land, wo es
naja, ist. Naja, es ist Frankreich. Also wir reden da nicht über, wie gesagt, Entwicklungsländer. Das passiert mitten in der EU.
Aber in Frankreich werden keine Menschen getötet dadurch.
Nee, das stimmt. Das
noch.
Auch wieder ein positiver Aspekt an Nestle. Menschen werden nicht in Europa getötet. Das passiert nur in Afrika und Südamerika.
Na, ich würde nicht direkt sagen, in Europa. Wer weiß, wo es anderswo aussieht. Es werden keine in Frankreich oder in Deutschland getötet.
Okay. Ist auch schon mal was. Also es könnte alles viel schlimmer sein.
ich überlege gerade, war das in Frankreich oder in den USA? Irgendwo, wo sie auch so krass abschürfen mit dem Wasser, ist mittlerweile das Wasser rationiert auf 50 Liter pro Person. Jeder dritte Deutsche braucht 121 Liter pro Person.
Pro Tag?
Mhm. Das hat alles mit einberechnet, ne? Also Hände waschen, spülen, kochen.
Habt ihr denn noch Beispiele für das großartige Verhalten von Nestle? Ich glaube, wir haben jetzt so meines Erachtens ziemlich die krassesten genannt, aber es ist ja wirklich unüberschaubar, was so in den letzten ja, 60 Jahren dann offenbar, wenn das in den 60ern schon losging oder bekannt wurde, was da so passiert ist.
Also ich hätte auf jeden Fall so 2-3 Sachen, die ich zumindest erwähnenswert fände.
Mhm.
Das eine wäre in der Schweiz, also Attac ist so ein ja doch etwas linksgerichtete Autorengruppe beziehungsweise so Aktivisten und die haben in der Schweiz 2005 ein Buch schreiben wollen, was gegen Nestle geht, wo halt genau das, was wir jetzt auch aufgezählt haben, alles so drinne stehen sollte und so weiter und so fort. Das haben sie auch veröffentlicht, war halbwegs erfolgreich. Allerdings ist 2008 bekannt geworden, Nestle hat da Leute eingeschleust. In die Recherchegruppe. Die haben da PR-Arbeit gemacht, während die recherchiert haben. Und die Konsequenz des Ganzen war, eine NGO hat tatsächlich ein Urteil sprechen können, also eine Non-Government Organization, und Nestle zu 2x3000 Schweizer Franken verurteilt, die jeweils an quasi 2 Parteien der Autoren gingen. Aber das war nur eine NGO. Der eigentliche Prozess hat nämlich beim Gericht schon gesagt, ja nee, das ist verjährt, das ist 4 Jahre her. Und man muss sich das einfach mal so ein bisschen vor Augen führen. Es war im Prinzip Infiltration und Spionage. Es ist einfach nach 4 Jahren verjährt. Das ist keine Zeit. Erst recht, weil das halt 2008 erst rauskam, was dann auch 3 Jahre schon her war. Nestle hat zum Beispiel auch das wunderbare Cerealien-Beilagespiel Nutrikit entwickelt.
Mhm.
Was ich auch erwähnen möchte, was einfach nur, es ist ein so tolles Spiel. Du konntest als Kind da irgendwelche Ernährungssachen lernen und deine Gewohnheiten preisgeben.
Deinen
und
Namen.
Ja.
Deine Adresse.
Das wurde alles an Nestle geschickt. Und das stand nirgendwo und keiner hatte eine Ahnung.
Nur zu wissenschaftlichen Zwecken.
Und ich finde das insbesondere deshalb interessant, weil aktuell in der EU eine Verordnung, nämlich die Verordnung für Transparenz bei politischer Werbung, verhandelt wird. Die kommt aus dem Background von Cambridge Analytica, Wahlbetrug und so weiter, gezielte Werbung. Und im aktuellen Entwurf gibt es tatsächlich wenigstens eine Sache, die in der Diskussion ist, die richtig gut ist. Nämlich, es gibt keine Datensammlung von Kindern, ohne Einschränkung. Und das ist was, ja, hätte es das damals gegeben, wäre Nestle richtig schön ans Bein gepinkelt worden.
Hätte es das gegeben.
Gut, man weiß natürlich nicht, ob sie es dann auch gemacht hätten oder ob sie sich vielleicht sogar an Gesetze gehalten hätten in dem Fall.
Oder es besser vertuscht hätten.
Vielleicht eher das.
Ebenfalls cool, was man damals eventuell mitbekommen hat, war die Geschichte um die Mitarbeiter. Arbeitsrecht und Nestle sind ja auch so 2 Themen, die aufeinanderprallen und nicht unbedingt miteinander gehen. Zum einen wäre dann halt wirklich, gerade angesprochen, in St. Petersburg, wo 100 Mitarbeiter oder was auch immer das war, in Konferenzräume geladen wurden, weil sie angeblich irgendwas besprechen müssen. Und als sie ankamen, wurden sie in die Besprechungsräume eingeschlossen, bis sie ihre daliegenden Kündigungen unterschrieben hatten. Vorher durften sie nicht gehen. Und einige haben wirklich Angst gehabt, also Angst um ihr Leben, weil sie sich dachten, so, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Und haben deswegen dann unterschrieben.
Ah, man wollte sich die Abfindung und die Kündigungsfrist sparen.
Mhm. Aber das haben die natürlich freiwillig gemacht.
Sie haben aus betrieblichen Gründen von sich aus gekündigt, wolltest du
genau,
sagen.
Genau, okay. Sehr rücksichtsvoll.
Also es war nicht so, dass Nestle einfach Gegner mundtot machen wollte.
Naja, Gegner waren es ja nicht, die waren ja angestellt. Die waren eigentlich ganz froh, dass sie einen Job hatten. Die dachten wirklich, die würden da was besprechen. Also ich habe tatsächlich das Interview von zweien, die dabei waren, geguckt. Die wurden einberufen, die wussten, ja, wir gehen da morgen hin, weil da ist Besprechung, da wird irgendwas wegen Abläufen und so und Zahlenständen müssen wir da was regeln. Kamen in den Raum rein und haben nur noch ihre Kündigungen auf den Tischen liegen sehen und sollten dann halt da alle bleiben und brav unterschreiben. Also die wussten tatsächlich vorher nichts. Die sind da unter komplett anderen Gründen eingeladen worden und wurden dann da eingesperrt, bis sie alle unterschrieben hatten.
Wow.
Da ist das hier in Deutschland noch harmlos. Also was mich selber auch betrifft, ist Karo Café. Karo Café ist hier im Rheinland so ein Klassiker. Muckefuck. Naja, auf alle Fälle, Karo Café wurde aufgekauft und dann wurden Stellen gestrichen, weil das ja alles nicht mehr so gut läuft. Die Leute waren eigentlich auch ganz froh, dass sie einen Job hatten. Die haben da jahrelang gearbeitet, als es noch ein Familienunternehmen war. Und dann wurden sie an Nestle verkauft. Und das Einzige, was Nestle damit gemacht hat, ist das Ganze auslagern nach Portugal in dem Billiglohnsektor.
Das heißt, wenn ich aktuell Karo kaufen würde, dann würde ich portugiesischen Kaffee bekommen?
Höchstvermutlich. Es gibt wohl noch einige Werke oder ein, zwei Werke in Deutschland. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. War jetzt nicht der neueste Beitrag, den ich geschaut habe. Aber die Hauptwerke sind wohl mittlerweile in Portugal. Wirft halt mehr ab für Aktionäre.
Also streng genommen würdest du keinen Kaffee bekommen. Nur um das mal klarzustellen. Ja. Also die Übernahme von Karo ist dann ja eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem Grund, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, uns mit Nestle zu beschäftigen. Denn dann da gab es ja vor kurzem auch mal wieder ein ganz gutes Beispiel für die Praxis von Nestle, Firmen zu übernehmen oder sich an Firmen zu beteiligen. Gerne auch an Startups.
Mal wieder. Man könnte eine Masche vermuten.
Könnte man. Ja, was ist denn da aktuell passiert?
Es ist ja noch nicht ganz so lange her, da wurde Ankerkraut gekauft. Ein kleines Familienunternehmen von Selbstständigen, die sich auf Kräuter und Gewürzmischungen ohne Füllefanz spezialisiert hatten. Riesenshitstorm. Und jetzt, vor wenigen Tagen oder vor einer Woche oder zwei, wurde das Gleiche mit Y-Food gemacht. Y-Food, alle Streamer und Influencer liebten es. Das ist die Nahrung für zwischendurch. Angeblich soll sie satt machen für bis zu 3 Stunden, kann ich jetzt nicht behaupten. Das war aber lecker. Aber jetzt ist Y-Food nicht mehr Y-Food, sondern Nestle.
Da muss ich ganz kurz einhaken. Mhm. Denn ich habe Zahlen. Ich habe die halbe Woche danach gesucht, nach Zahlen. Also, bei Ankerkraut damals war ja das große Problem auch, dass Ankerkraut absolut nichts gesagt hat. Mhm. Die meisten Influencer, die für Ankerkraut geworben haben, haben es durch den Tweet von, ich glaube sogar Nestle oder Ankerkraut, mitbekommen, dass Nestle da jetzt plötzlich einsteigt. Und zwar zu 85%. Im Falle Y-Food, es ist keine explizite Zahl bekannt, beziehungsweise sie wird umschrieben. Nestle hat Minderheitenanteile gekauft. Also, sie haben nicht die absolute Mehrheit. Das bedeutet Minderheitenanteile. Wie in dem wirtschaftlichen Recht jetzt absolute Mehrheit geregelt ist, weiß ich nicht genau. Wenn es diese 51% sind, haben sie wahrscheinlich 50 oder 49 gekauft. Wenn es eher so in Richtung Bundestag, Bundesrat und so weiter ginge, hätten sie 65% gekauft. Aber es ist verdammt viel. Und Nestle ist da plötzlich mit drin. Und Influencer haben manchmal ein Gewissen. So, und jetzt übergebe ich wieder an Georgia, die bessere Informationen hat.
Man könnte da auf so ein Muster stoßen. Ich bin mir nicht sicher, ob beide über Höhle des Löwen bekannt geworden sind. Das weiß ich von Ankerkraut definitiv. Die haben bei der Höhle des Löwen...
Soweit ich weiß, ja.
Okay, aber ja, wie gesagt, bei Y-Food war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die jetzt wirklich auch in der Sendung waren oder einfach nur anders an die Person geraten sind. Und zwar, ja, Höhle des Löwen und haben Investoren gefunden, unter anderem unseren Sympathiebolzen. Der ist mir so sympathisch, dass mir der Name entfallen ist.
Frank Thelen.
Thelen, ja. Och ja. Der Mann, der weiß, wie man investiert. Eventuell, weil er seine Finger im Spiel hat. Und der ist eingestiegen in die Produkte und hat die gepusht. Und irgendwann, man weiß auch nicht warum, hat sich Nestle gedacht, ja, die kaufe ich.
Frank Thelen hat bei der Höhle der Löwen in Y-Food investiert, und zwar 200.000 Euro, als es noch eine kleine Minifirma war. Mittlerweile, oder Stand 2020, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, waren es 15 Millionen an Firmenwert.
Die haben auch gut geworben.
Aber was kann denn da der Hintergrund sein, wenn das wirklich eine Masche von Nestle sein sollte, sich gerade auf solche Startups, in die durch Frank Thelen jetzt investiert wurde, beispielsweise, sich daran zu beteiligen? Also ich kann mir das sicherlich bei Ankerkraut erklären. Für so ein kleines Unternehmen hatten die ja tatsächlich einen ganz guten Marktanteil, soweit ich weiß, bevor sie von Nestle übernommen wurden oder sich Nestle beteiligt hat. Und da ergibt es ja durchaus Sinn, sich vielleicht auch einen Konkurrenten einzuverleiben. Nestle hat ja durchaus auch Marken, die in dem Gewürzbereich so unterwegs sind. Und Y-Food, weiß ich nicht, ist ja relativ einzigartig. Vermutlich hat Nestle auch da in seinem Portfolio nichts Ähnliches gehabt.
Ja, es kommt drauf an, wie man Y-Food sieht. Also wenn du Y-Food wirklich als Nahrungsersatz siehst oder als Nahrungsergänzung, dann hat Nestle, glaube ich, sehr wenig. Wenn du Y-Food aber doch eher so siehst wie das, was ich bisher gehört habe, dass es halt doch nicht ganz so sättigend ist oder halt eher ein geiler Milchshake ist, dann hat Nestle da genügend Auswahl. Also Nestle macht alleine im Milchsektor ein Fünftel aller Produkte.
Woran ich auch gedacht hätte, wäre, dass Nestle irgendwie sein Image ein bisschen aufpolieren möchte, indem es sich so junge, hippe Unternehmen einverleibt. Aber das ist ja auch Blödsinn. Also das hat sich ja gezeigt bei Ankerkraut eh schon und ja, jetzt bei Y-Food kann man auch davon ausgehen, dass das garantiert nicht die Folge ist. Dass Nestle jetzt nicht plötzlich von den Influencern oder allgemein von den Leuten, die eben die Zielgruppe für solche Unternehmen darstellen, also vermutlich eher junge, moderne Menschen, also nicht wir.
Ich zähle mich nicht zu dem alten Eisen.
Aber ja, diese Leute finden Nestle dann ja nicht plötzlich toll, sondern finden dann eher die Marken, die übernommen wurden, nicht mehr toll. Ne? Also Ankerkraut ist dann eben weg vom Fenster. Sicherlich nicht grundsätzlich, ne? Nicht jeder Mensch, der das vorher konsumiert hat, wird das jetzt aufgegeben haben. Aber es schädigt ja schon eher die Marke des übernommenen Unternehmens, als dass es Nestle auch nur ansatzweise populärer oder hipper oder was auch immer macht.
Das kommt drauf an. Also, du kannst durchaus sagen, dass Nestle dadurch einen gewissen Anteil Reputation erhält, wenn auch nicht von unserer Zielgruppe quasi. Aber wir sind vielleicht auch gar nicht die Zielgruppe. Und ganz spontane Idee, wenn 100% aller Produkte von Nestle in einer Sparte kontrolliert werden oder von Nestle kommen, was kaufst du dann?
Dürfen die das?
Ich denke nicht, dass sie das dürfen. Da würde irgendwann das Kartellamt oder so einschreiten.
Mhm. Es sind alles Unterfirmen und Untergruppen und dann kannst du es vielleicht dürfen. Und wie gesagt, nur eine spontane Idee, dass man vielleicht da in eine gewisse Richtung Monopol oder Oligopol will. Wer weiß.
Aber vielleicht ist das für Nestle tatsächlich so eine Art Vereinfachung. Weil dann brauchen sie sich die Produkte nicht mehr selbst auszudenken, keine Strukturen so grundsätzlich schaffen, sondern brauchen das nur übernehmen, verfeinern, weiter ausbauen.
Hm.
Und die haben halt das Geld, um das dann profitabel auszubauen. Denn ich glaube, es geht denn wirklich rein weg um Profit. Und damit hast du dann neue Produkte. Die werfen gerne neue Produkte auf den Markt, habe ich das Gefühl.
Ja, das auf jeden Fall. Und selbst wenn man in so ein Startup investiert, also erstmal die Besitzer sind dann relativ froh, weil ja, je nachdem, wie man sich ethisch verhalten will, hat man dann einfach Geld. Das ist ja okay. Und kann irgendwelche anderen Lebensträume verfolgen. Das ist in Ordnung. Aber grundsätzlich finde ich, zum Beispiel bei Ankerkraut ist ein sehr schöner Effekt, den ich erlebt habe, die Gegenreaktion. Denn viele Influencer, von denen ich das jetzt mitbekommen habe, oder einige Influencer, sind dann doch eher auf einen anderen Gewürzhersteller sogar umgestiegen. Mhm. Weil es einfach nur, also wenn du einen Kochstream machst und du möchtest irgendwie Gewürze haben und du möchtest in der Region oder in der Rubrik wirklich irgendwas erreichen, dann ist es natürlich auch naheliegend, dass vielleicht ein anderer Gewürzhersteller, der vielleicht nicht von Nestle besessen wird, einfach deinen Platz einnimmt. Es ist Ostmann.
Mit Geschmack, aber ohne Geschmäckle.
Wow. Ist das der Werbeslogan?
Das war die Twitter-Nachricht, nachdem Ankerkraut sich geoutet hat, weg vom Fenster war und dann kam von Ostmann genau dieser Post.
Ja, und bei Ostmann, ich möchte keine Werbung machen und ich mache auch keine Werbung, aber
wir werden eh nicht Ostmann bezahlt dafür.
Genau.
Aber Ostmann, wenn ihr uns bezahlen wollt, meldet euch.
Ja,
wir ja, sind gerne.
So, aber bevor wir jetzt irgendwie aus Spaß über die Tastatur spucken mit unserem Nicht-Shampoos, vielleicht haben wir ja ein Fazit. Ein Boykott. Ist es sinnvoll? Kann man das machen? Kann man Nestle überhaupt aus dem Weg gehen? Und verurteilen wir Leute dafür, dass sie Nestle-Produkte verbrauchen?
Also ich kann nur von mir sprechen. Also ja, ich konsumiere keine Nestle-Produkte. Allerdings habe ich festgestellt, obwohl die Liste der Marken, die Nestle anbietet, ja wirklich unüberschaubar groß ist und auch viele verschiedene Bereiche betrifft, sowohl Nahrungsmittel als auch Non-Food, da sind sie ja wirklich an sehr vielen Stellen unterwegs. Aber ich habe auch vorher gar nicht mal so viel davon konsumiert. Insofern ist das jetzt nicht so schwierig. Es ist zwar eine bewusste Entscheidung, aber schränkt mich jetzt nicht so ein. Was das Verurteilen von Leuten angeht, die das nicht machen, also würde ich nicht sagen. Es ist, naja, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, welche Marke zu Nestle gehört. Sicherlich, es steht auf den Produkten in der Regel drauf und es ist jetzt auch nicht so schwierig, da mal nachzugucken und festzustellen, ob irgendwo da im Kleingedruckten Nestle steht. Aber ich würde es niemandem vorwerfen.
Ja, also vorwerfen würde ich es auch keinem. Es ist manchmal echt problematisch, da steht halt nicht selbst im Kleingedruckten Nestle drauf. Das ist des Öfteren mal der Fall. Es gibt dagegen allerdings auch Möglichkeiten. Es gibt Apps, mit denen du Barcodes scannen kannst, mit denen du Produkte scannen kannst und die spucken dir dann aus, welche Firmen sind da alle in der Hierarchie. Ein Beispiel wäre Bicot. Ich habe es noch nicht ausprobiert, halte es aber für gar nicht mal so unsinnig. Und eine App dafür, das ist wesentlich schneller gemacht, als bei jedem Produkt zu googeln.
Oder sich die ganze Liste zu merken.
Richtig. Ich würde das zum Beispiel auch nicht zu Hause machen. Also zu Hause, ich habe das Produkt gekauft, ich will das einfach nur irgendwo in den Schrank stellen. Ist alles okay. Und wo wir bei Einschränkungen sind, Tobias, wir hatten uns ja auch schon die Woche drüber unterhalten. Das allseits beliebte Maggi-Gewürz, aka Maggi-Kraut, aka Liebstöckel, das ist natürlich eine Einschränkung. Und da kommt man vermutlich nicht so gut dran an gewisse Alternativen.
Also es gibt mit Sicherheit Würzkonzentrate von anderen Herstellern. Ob die dann genauso schmecken wie Maggi-Würze, sei dahingestellt. Aber ich finde es jetzt nicht so eine sensationelle Einschränkung, die gar nicht zu verkraften ist, dass man dann eben keine Maggi-Würze verwendet, auch wenn es keine exakt identische Alternative gibt.
Da kann ich euch beruhigen. Ostmann bietet Liebstöcke.
Oh. Mensch, Ostmann ist wirklich eine klasse Firma, nicht wahr? Es gibt allerdings noch andere Gewürzhersteller, wie zum Beispiel Fuchs und ich glaube, das warst du noch schon.
Just Spices gibt es noch, aber wer weiß, ob die auch bald gekauft werden. Ich muss erst mal gucken, wo Frank Thelen seine Hände überall drin hat, weil ich habe das Gefühl, die werden irgendwann früher oder später zu Nestle gehören. Aber ich habe mal geschaut. Ostmann, Fuchs und Hartkorn bieten alle Diebstöcke, Blätter geriebelt.
Achtest du denn aktiv drauf jetzt, oder wirst du zukünftig aktiv drauf achten, jetzt wo du vielleicht sogar noch mehr über Nestle weißt als vorher, die nicht zu unterstützen?
Ich habe tatsächlich nicht viele Nestle-Produkte, also vorher auch schon. Das Einzige, wo ich tatsächlich auch sehe, dass ich es auch weiterhin zwischendurch kaufen werde, ist, wenn das Kind halt dummerweise ein Eis essen möchte. Sag mal deinem Vierjährigen, nee, das Eis am Stiel ist jetzt aber böse.
Schwierig. Welche Firma war das? War das Langnese?
Ja, und Schöller.
Ja.
Leider gibt es da gute Produkte, also was heißt gute Produkte, aber Produkte, die Kinder gerne hätten, wo ich auch sage, ich kann ihm nicht jedes Mal ein Eis verbieten und dann sagen, ja, nee.
Wenn du sagst, dass du jetzt wegen deines Kindes auf bestimmte Sachen nicht verzichten möchtest, da würde es wahrscheinlich Leute geben, die dir Heuchlertum vorwerfen. Weil du weißt, wie Nestle.
Können sie.
Ja, du weißt, wie Nestle handelt und also bist aber nicht hundertprozentig konsequent in der Ablehnung. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt im Zuge dieser Y-Food-Geschichte gelesen habe, dass dort Influencer, die daraufhin sofort die Zusammenarbeit mit Y-Food beendet haben, da kamen dann sofort Stimmen hoch, die meinten, das sei eine extrem heuchlerische Aktion von diesen Leuten, weil sie dann ja grundsätzlich auch die Kooperation mit allen anderen Unternehmen, die irgendwie Dreck am Stecken haben, sofort einstellen müssen. Und da würde ich gerne mal kurz drüber ranten, denn das halte ich für ein unfassbares Quatschargument und es wird so häufig, gerade in solchen Fällen, angewandt, dass irgendwie manche Menschengruppen, häufig aus so dem rechten und konservativen Bereich und aus der FDP-Bubble, der Meinung sind, dass so ein Boykott, wie er jetzt eine legitime Möglichkeit wäre, mit Nestle umzugehen, so lange Heuchlertum ist, wie man nicht sämtliche anderen Probleme der Welt durch sein Handeln irgendwie oder in sein Handeln mit einbezieht. Ist aktuell, auch wenn das jetzt hier nicht das Thema ist, aber aktuell zum Beispiel in Sachen Klimawandel eine Sache, dass du nach Ansicht mancher Leute das Gefühl haben musst, dass du dich nicht über Klimaschutz oder allgemein Ökologie äußern darfst, wenn du in deinem Leben ein einziges Mal im Auto mit einem Verbrennungsmotor gesessen hast oder sogar in einem Flugzeug.
Oder jemanden kennst, der eins hat.
Genau. Weil dann bist du ein Heuchler, denn du kannst ja nicht sagen, hier, das ist ein bisschen blöd oder sogar sehr, sehr kacke, dass Nestle den Regenwald zerstört. Dann kommen diese Menschen und sagen, aha, aber du bist mit deinem Auto gefahren, du zerstörst die Umwelt auch. Bitte verhalte dich zu 100% ethisch korrekt und habe keinerlei Emissionen oder so, wenn wir das Ganze auf Klimaschutz beziehen. Sonst bist du ein Heuchler. Finde ich ganz furchtbar, ganz furchtbarer Quatsch. Ich weiß auch nicht genau, warum Leute das tun. Ich kann es mir denken, weil Leute damit wahrscheinlich ihr eigenes Gewissen irgendwie reinhalten wollen. Denn wenn sie sich sagen, ich kann mich nicht zu 100% ethisch verhalten, ich habe aber auch keinen Bock, mich zu 10% ethisch verhalten. Was mache ich also? Ich verhalte mich einfach zu 0% ethisch und sage, 100% müssen unbedingt sein, ansonsten ist man ein Heuchler. Und so kann man, glaube ich, irgendwie sein Gewissen beruhigen. Wie seht ihr das? So ein individueller Boykott, der aber nur punktuell ist, ergibt das Sinn? Also haltet ihr das für heuchlerisch oder wie beurteilt ihr das? Das geht ja auch in die Richtung, ne, ob man jetzt anderen Leuten vorwirft, dass sie eventuell Nestle-Produkte konsumieren. So, sind die automatisch ultra unmoralisch oder sind es Heuchler?
Ich würde da gleich zwei Punkte anbringen. Einmal aus sprachwissenschaftlicher Sicht, das Argument, was du gerade vorgebracht hast, was von Ihnen vorgebracht wird, ist ein Sophismus, auch genannt Scheinargument. Das ist ein Ad hominem-Argument. Also du greifst einen Menschen an, nicht das Argument an sich. Wenn du ein Stück Fleisch isst, dann kannst du auch mit dem Flugzeug fliegen, weil du isst ja ein Stück Fleisch, verseuchst die Umwelt, du bist Teil des Problems. Es wird nicht darauf eingegangen, dass du vielleicht niemals irgendetwas anderes machen würdest, dass du dich nicht aus deinem Haus bewegst sonst. Es ist ein Argument gegen dich und soll einfach nur deine Autorität untergraben. Das ist ein Scheidargument. Das ist ein sehr, sehr gern genutztes Argument in halt genau diesen Kreisen. Hm. Und zu dem persönlichen Boykott, ich sehe zum Großteil nicht unbedingt den Konsumenten in der Verantwortung, also auch, weil das ist aktuell ist der einzige Hebel, den wir als Einzelindividuum haben, diese Produkte nicht zu kaufen. Das Problem daran ist, es stört Nestle nicht. Also nicht, es stört Nestle an sich nicht, aber der Konzern wird nicht... Richtig, er ist too big to fail. Der Konzern an sich wird nicht darunter leiden. Wer darunter leidet, sind dann die Arbeitnehmer, die Arbeitsplätze, die geschaffen wurden. Das heißt, das ist zwar unser Hebel, mit dem wir das machen können, aber ich sehe zum großen Teil wirklich einfach nur die Politik auch in großem Maße in der Verantwortung, auch wirklich mal sowas wie, ich sag's mal, ein Lieferkettengesetz auf die Bahn zu bringen, was halt nicht lückenhaft ist, wo du nicht rauskommst. Das heißt, dann wäre es vielleicht mal ein Label, was wirklich ein Gehalt hat, wo du sagen kannst, wenn ich dieses Label habe, dann töte ich immerhin keine Menschen, wenn ich mir dieses Produkt kaufe. Vielleicht ist es 10 Euro teurer, aber das muss dann halt vielleicht auch sein.
Na, wenn man sich da nicht so viele Eis gönnt, dann ist das okay. Nein, also ich kann ja halt auf alle Fälle auch gar nicht sagen, dass ich irgendjemanden verurteile, der dann doch noch auf Nestlé-Produkte zurückgreift. Sei es jetzt, keine Ahnung, wenn man das Kaktuseis gerne mag oder auf Maggi-Würze nicht verzichten kann. Ich kenne genügend Leute. Jeder hat irgendwo irgendein kleines Produkt. Es ist halt das Problem, dass Nestlé tatsächlich überall ist. Und auch mit Produkten, die einfach gefallen, ob die jetzt gut sind oder nicht. Ja. Es ist schwierig, den komplett aus dem Weg zu gehen.
Eine absolut Hörensagenzahl, aber ich halte sie für durchaus realistisch. Im Lebensmittelmarkt hat Nestle circa 1/5 aller Produkte, wenn nicht sogar noch mehr. Hm. Und das ist schon ein verdammt großer Anteil. Und wenn man einfach nur blind ins Regal greift und 10 Produkte hat, hat man potenziell 2 Nestle-Produkte, von denen man nichts weiß.
Ja, du darfst auch nicht so auf Augenhöhe, wo normale Menschen gucken, greifen. Du musst mehr oben oder unten, wo keiner hinschaut, greifen. Da ist die Chance höher, dass du nicht direkt Nestlé in der Hand hast. Und schon gar nicht bei der Quengelware an der Kasse.
Das Problem ist aber natürlich auch, wenn du jetzt dich entscheidest, eben nach oben oder nach unten zu greifen, um Nestlé aus dem Weg zu gehen, dann greifst du unter Umständen vielleicht zum Produkt eines Unternehmens, was aber halt auch nicht ganz sauber ist. Das macht es ja noch ein bisschen absurder, jetzt Leute wirklich zu verurteilen, weil sie noch Nestle-Produkte konsumieren.
Ja, kein Vittel, aber Wolfig trinken.
Genau. Oder Coca-Cola oder Pepsi, die auch mehr als genug Dreck am Stecken haben. So, ne, da ist man natürlich irgendwann an dem Punkt, das kannst du ja von Menschen nicht verlangen. Also theoretisch könnte man es verlangen. Aber das ist ja wirklich nicht praktikabel, dass jetzt wirklich jedes einzelne Unternehmen, was irgendwie Produkte in einem handelsüblichen Supermarkt anbietet, erstmal intensiv durchleuchtet wird, bevor du einkaufen gehst.
Nee, das sind halt Organisationen in der Verantwortung.
Genau, der Endverbraucher, der kann das letztlich nicht mehr überblicken. Und unter Umständen hat er halt nicht die Wahl. Er hat vielleicht die Auswahl zwischen Produkten von x verschiedenen Unternehmen. Aber wenn die halt alle nicht ganz sauber sind, ja, was willst du dann machen?
Verhungern?
Vielleicht verhungern oder kompletter Selbstversorger werden.
Kann man machen, ist, glaube ich, aber sehr anstrengend. Insbesondere wenn du einen normalen... Ja, du brauchst viel Land. Ist dann vielleicht auch nicht so umweltbewusst. Also umweltbewusst wahrscheinlich schon, aber so im Sinne von... Es gibt sehr viele Menschen und nicht jeder kann diese Menge an Land besitzen, um Selbstversorger zu sein. Dazu sind wir einfach nicht mehr in der Lage. Das heißt, wir müssen schon irgendwo wahrscheinlich industriell irgendetwas optimieren, sei es in Hochhäusern großflächig irgendwelche Indoor-Pflanzen anzubauen, was eine Option wäre.
Also im Zweifel doch verhungern. Und böse Zungen könnten ja behaupten, dass das Nestle auch gar nicht so ungelegen käme, weil dadurch dann kritische Stimmen verstummen. Aber das sage ich natürlich nicht.
Gedankenspiele.
Ich glaube tatsächlich, Nestle findet das gar nicht mal so gut, weil einem Toten verkaufst du nichts.
Aber diese kritischen Stimmen konsumieren dann ja vielleicht sowieso nichts von Nestle. Da verkaufen sie eh nichts.
Die sind ja verhungert, weil sie nichts von Nestle genommen haben.
Genau.
Dumm. Ja.
Ja.
Insofern, wir verurteilen da keinen, wenn jemand auf Produkte zurückgreift. Vor allem das, was ich mich gerade eben auch gefragt habe. Stell dir vor, du möchtest dem alles aus dem Weg gehen und nimmst nur, keine Ahnung, hier diese von Discountern und Co. Eigenmarken. Ja, gut und günstig, was weiß ich, was alles. Die werden ja teilweise auch in den Werken von den Großen hergestellt. Da muss ich ja auch noch nachgucken, welches Werk jetzt welche Nebenlinie noch fährt.
Ja, und dann brauchst du eine App dafür.
Ja, weil dann habe ich wirklich keinen Überblick mehr. Und in Wirklichkeit kaufe ich die ganze Zeit Maßregeln und denke mir, es ist alles okay. Ich habe noch Filmempfehlungen. Vielleicht auch für euch interessant. Und zwar einmal den Film We Feed the World von 2005, eine Dokumentation. Die kann man sogar komplett auf YouTube gucken, kostenlos.
Die ist wirklich sehr sehenswert, ich kenne sie sogar.
Und was es aber leider derzeit nicht kostenlos zu gucken gibt, zumindest habe ich das nicht gefunden, Bottled Life von 2012.
Ja, den habe ich gesehen.
Hat auch den geilen Untertitel oder beziehungsweise die geile Erklärung auf der filmeigenen Homepage. Dieser Dokumentarfilm deckt die Machenschaften im Milliardengeschäft mit Wasser auf. Nestlé findet allerdings, es sei der falsche Film zur falschen Zeit.
Genau, muss ich auch sehr lachen. Also Bottled Life kann ich auch nur empfehlen.
Aber da würde ich nämlich gleich einhaken, nämlich eine andere Filmempfehlung, der quasi ja mentale Vorgänger, auch wenn die vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben, ist nämlich Abgefüllt. Der ist, glaube ich, aus dem Jahr 2009. Und den bekommst du nirgendwo im deutschsprachigen Raum. Auf Amazon ist der tatsächlich aufgeführt, aber auch als, nee, in deiner Region gibt's den nicht.
Gibt es theoretisch Mittel und Wege, ne? Könnte man dann über ein VPN oder so, wenn man es wirklich sehen will, auch gucken. Aber vielleicht landet er auf YouTube oder so irgendwann. Ich kann auf jeden Fall noch das schmutzige Geschäft von Nestle empfehlen. Das ist eine Dokumentation von Arte aus dem Jahr 2016. Da geht es hauptsächlich eben um die Kakaofarmen in der Elfenbeinküste. Hochinteressant. Gibt es auf YouTube. Ja, ist wirklich schockierend. Natürlich nicht auf dem ganz aktuellen Stand. Ne? Das haben leider diese ganzen Dokus an sich, oder viele von denen an sich, Bottled Life, ja, wie gesagt, ist ja auch schon über 10 Jahre alt. Aber in manchen Punkten hat sich halt nicht viel geändert. Insofern sind die auch weiterhin noch aktuell.
Eigentlich erschreckend, dass es immer noch aktuell ist.
Das stimmt.
Oder wieder. Wenn jetzt keiner mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, wäre es das für heute gewesen?
Ich würde vielleicht noch aus dem Notizenblatt, was wir uns hier erarbeitet haben, zitieren. Das System ist kaputt.
Das System ist kaputt.
Das wäre ein schönes Fazit.
Genau. Dann wünschen wir euch noch viel Spaß und Erfolg bei allem, was ihr tut. Kauft nicht zu viel Nestlé oder Konkurrenten, die ebenfalls genauso schlimm sind. Macht euch keinen Kopf, wenn ihr dann doch irgendwas Kleines davon naschen müsst. Passiert uns allen mal. Und dann, ciao, bis auf bald.
Glück auf.
Bis dann. Ciao.